Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Maria, es freut mich, dass ich heute im Rahmen von einer Reportage darf über den wunderschönen, idyllisch gelegenen Wallfahrtsort Hergiswald im Kanton Luzern berichten. Mein Name ist Andrea Marti. Hergiswald ist am Fuss von Pilatus im Eigertal bei Kriens gelegen. Hergiswald ist sicher einer der schönsten, reichsten und kunsthistorisch bedeutendsten Wallfahrtsorte im Kanton Luzern mit der Loreto-Kapelle. Im Eigertal ist der Ausgangspunkt für den Rosenkranzweg in Richtung Hergiswald. Der Rosenkranzweg ist ganz neu gestaltet worden. Am Anfang von dem Weg ist eine markante Tafel vom Künstler mit der Aufschrift «Aufstieg zum Licht». Ich wollte das wissen, wie der Aufstieg zum Licht ist und bin den Weg entlang gepilgert. Ich bin oben angekommen in Hergiswald und musste sagen, der Rosenkranzweg ist wirklich ein Gnadengeschenk von unserer lieben Mutter Gottes. Ich bin bei 20 abstrakten Stelen vorbeipilgert und jedes Mal hat mich das Herz berührt von diesen wunderschönen Bildern. Als ich vor der Loreto-Kapelle gestanden bin, habe ich einen Wegweiser gesehen mit der Aufschrift «Brügelweg». Ich habe mich dann gefragt, was hat das für eine Bedeutung, ein Brügelweg? Auf die Frage hat uns sicher dann später der Herr Kaplan Egli eine Antwort. Er wird uns aber auch etwas über die Entstehung, Geschichte und Bedeutung von dem Wallfahrtsort erzählen. Übrigens, auch der Bischof Kurt Koch ist der Rosenkranzweg schon entlang gepilgert. Er hat gemeint, er sei sehr meditativ. Und das kann ich jetzt bestätigen. Bevor wir einsteigen ins Interview, möchte ich noch einen kleinen Einschub machen. Nicht nur wir beten den Rosenkranz, sondern in der Vergangenheit schon die grossen Geister. Der Pfarrer Rudolf Denoth hat im Rahmen vom Referat Folgendes erwähnt.
Grosse Geister und schöpferische Menschen liebten und übten dieses Gebet. Josef Haydn schrieb die schönsten seiner Kompositionen dem Beten des Rosenkranzes zu. Auch Wolfgang Amadeus Mozart ließ weder im Glück noch im Unglück vom Rosenkranzgebet und pflegte ihn als Danksagung für den Erfolg seiner Werke zu beten. Anton Bruckner, nicht nur ein Meister des Orgelspiels, sondern auch einer der bedeutendsten Komponisten, war ein großer Marienverehrer. Er betete meistens täglich alle drei Geheimnisse.
Ich habe es schon erwähnt, Hergiswald hat eine Loreto-Kapelle. Ich will da noch eingangs einen Auszug aus einem Referat von Pater Gottfried Egger über Thematik Nazareth und Loreto einflechten.
Loreto, das heisst eigentlich Lorbeerhain, also von der Satt ist dann das Heilige Haus nach Loreto gebracht worden. Und so wird heute, können wir sagen, dieses heilige Haus, das in Nazareth war, das ist in Loreto wieder aufgebaut worden. So können wir an diesem Ort sagen, ja, da hat letzten Endes die heilige Familie gelebt, hat die Mutter Gottes gelebt, war der Besuch des Engels, der Besuch der Verkündigung, also beide Heiligtümer, Nazareth und Loreto, sind also ganz eng miteinander verbunden.
Und als Einstimmung aufs Interview vom Referat vom Pfarrer Matthias Rey, wie stark soll ich überhaupt Mutter Gottes verehren?
Jesus ist sozusagen die Quelle von allen Gnaden und Maria ist die Leitung, wo das Wasser von dieser Quelle zu uns führt. Also Jesus kommt durch Maria in die Welt und darum ist der schnellste Weg zu Jesus ist auch wieder durch Maria. Also Maria ist nicht neben Jesus, sondern Maria ist unter Jesus. Und somit ist Maria eigentlich zwischen uns und Jesus. Also eben wie der Wasserkanal, das Aquädukt, wo die Gnade fliessen lässt und wo auch unsere Gebete Richtung Jesus fliessen lässt. Der, den Maria verehrt, geht direkt zu Jesus. Also er geht direkt durch Maria zu Jesus. Er sagt sich, es gibt keinen kürzeren Weg zu unserem Herr als den Weg, den er selber gewählt hat, um zu uns zu kommen. Und das würde dann eigentlich auch der Glaubenserfahrung entsprechen. Also Menschen, die Maria verehren, Menschen, die Maria innig verehren, haben immer auch eine grosse Verehrung zu Jesus. Menschen, die Maria nicht verehren, können auch eine Verehrung zu Jesus haben. Aber es ist mühsamer, es ist schwieriger. Also wenn wir Maria verehren, dann können wir so eine Art wie mit Leichtigkeit zu Jesus. Das ist so die Erfahrung eigentlich von der ganzen Geschichte, von der ganzen Christengeschichte, dass Marienverehrung uns tut, in einer ganz wunderbaren Art zu Jesus herführen.
Ja, Herr Kaplan Egli, jetzt sind wir bei Ihnen in der Kaplanei und Sie werden uns etwas erzählen über den Wallfahrtsort Hergiswald.
Da tue ich sehr gerne etwas erzählen. Das ist tatsächlich auch eine sehr interessante Geschichte. Fängt an im Jahr 1489 mit dem Johann von Will, das war ein Kartäuser Bruder, der von Ittingen hergekommen ist. Ja, und eigentlich müssen wir noch wieder zurückkommen, wir müssen zurückgehen zum Bruder Klaus, weil der Johann Wagner ist ein Verehrer oder ein Fan gewesen, wie wir heute sagen, vom Bruder Klaus. Und wo der Bruder Klaus im Jahr 1487 gestorben ist, hat allenfalls der Kartäuser-Bruder Johann Wagner den Wunsch gehabt, das intensive Leben und das interessante Leben vom Bruder Klaus weiterzuführen. Und hat dann wahrscheinlich aus guten Gründen das nicht wollen im Flüeliramt machen, sonst wäre es zu einer totalen Identifikation gekommen, sondern er ist dann in die Innerschweiz gekommen. Und ist eben in den Hergiswald gekommen und hat dann da im Hergiswald ein ganz, ganz ähnliches Leben gemacht, geführt, wie der Bruder Klaus im Ramft. Der Johann Wagner war ja dann noch länger Eremit gewesen, als der Bruder Klaus. Beim Bruder Klaus war er ja 17 Jahre gewesen, wenn es mir recht ist. Und beim Johannes Wagner sind es dann 27 Jahre. Der ist dann 27 Jahre in einer Felsenhöhle, da, gerade jetzt unten an der Kille, hat er gelebt und hat dann auch, allenfalls ganz ähnlich wie der Bruder Klaus, immer wieder Besuch gehabt und ist für viele Leute einfach eine Ansprechperson und eine Hilfe und einer, der können zulassen und die Sorgen der Leute teilen. Er ist dann im Jahr 1516, heisst unten, im Sarkophag, im Rufe der Heiligkeit gestorben. Und es heisst dann auch, und man tut das so an, dass sein Grab mit wundertätigen Ereignissen immer wieder berühmt worden ist. Und der Wallfahrtsort Hergiswald fährt also an mit dem Johann Wagner. Hat dann auch nach dem Tod von Johann Wagner nicht aufgehört, sondern der Ruf der Heiligkeit ist in der damaligen Zeit wahrscheinlich recht bekannt gewesen. Etwa 150 Jahre später kommt dann ein Kapuzinerpater vom Wesmeli in Hergiswald und baut die Kirche, so wie sie jetzt da ist. Und der Kapuzinerpater Ludwig von Wiel ist ein Urenkelkind von diesen von Wiel, wo ihm Johann Wagner in der ersten Zeit, wo er in dieser Grotte, in dieser Höhle gewohnt hat, sehr fest geholfen hat. Haben ihm dann auch ein erstes Gebethäuschen gebaut im Jahr 1501. Und es ist für mich eine ganz interessante Geschichte, dass dann der Pater von Wiel sein ganzes Leben im Hergiswald weihen oder opfern. Der Pater Ludwig von Wiel ist dann auch ein ganz gemachter Mann. Er wird dann auch Ordensoberer von der Schweiz, hat dann sehr viel zu tun mit den Ambassadoren von Frankreich, weil er ja dann im Kloster Solothurn Guardian wird. Und in dieser Eigenschaft als Guardian vom Kloster Solothurn und in diesen Begegnungen mit den Ambassadoren hat er es dann fertig gebracht. Das ist dann wirklich fast ein ein Höhepunkt von der ganzen Geschichte vom Hergiswald, hat es dann fertig gebracht, dass die bekannte Loreto-Kapelle, die in der Kirche steht, wo Hergiswald, ein Geschenk ist vom französischen Königshaus, vom Ludwig XIII. Und vom Ludwig XIV. Und dann hat der Wallfahrtsort Hergiswald halt fast eine neue Geschichte bekommen. Der Grundstein ist selbstverständlich immer noch der Johann Wagner. Und der Ludwig von Will, Pater Ludwig von Will, hat dann daraus ein Loreto-Heiligtum gemacht. Also eine zweite Wallfahrt von der Wallfahrt von Loreto. Loreto, das will ja die Wallfahrt sein, zum Heiligen Haus nach Nazareth. Unsere Kirche ist dann auch das wunderbar dargestellt, wie nach der Legende Heilige Engel das Heilige Haus von Nazareth über Kroatien nach Loreto tragen. Das Loreto ist dann, das ist im Jahr, ja, für uns Schweizer ganz interessant, 1291 passiert. Und das Loreto ist dann mit dem Heiligen Haus auch sehr, sehr bekannter Wallfahrtsort geworden. Alles, was Rang und Name geht, ist nach Loreto Wallfahrt. Im Mittelalter ist Loreto ganz sicher nebenum der grösste Wallfahrtsort gewesen. Sämtliche Päpste sind immer nach Loreto Wallfahrt. Eben, der Wallfahrtsort Hergiswald hat dann wie eine neue Bestimmung bekommen. Es ist dann ein Wallfahrtsort geworden von der Heiligen Familie. Man tut im Hergiswald die Heilige Familie, und wenn man die Heilige Familie tut verehren, tut man ja nichts anderes verehren als Menschwerdung Gottes. Die ganze Geschichte von der Menschwerdung Gottes. So siehst du dann auch im ursprünglichen Altar, gerade im Hochaltar, auf goldenem Grund aufgeschrieben, was in dem Heiligen Haus alles passiert ist. Das sind nach der lauretanischen Tradition, jetzt habe ich gesagt lauretanisch, das ist das Adjektiv von Loreto, nach der lauretanischen Tradition sind in dem Haus 6 grosse Ereignisse passiert. Interessanterweise fährt auch die Geschichte der Menschwerdung Gottes bei der lauretanischen Tradition nicht mit der Geburt von Jesus an in Bethlehem, sondern mit der Immaculata Concepta, mit der unbefleckten Empfängnis von Maria. Und das ist genau der erste Punkt, wo auf deren Altarwand aufgeschrieben ist. In diesem Haus wurde Maria unbefleckt empfangen. Und man muss es sich auch bewusst werden, es ist auch sehr interessant, kirchengeschichtlich sehr interessant, dass das Dogma langsam reifen tut, weil dann die Verkündigung von der Immaculata Concepta kommt ja viel, viel später. Die kommt ja dann mit der Geschichte mit der Heiligen Bernadette von Lourdes. Und das ist ja dann im 19. Jahrhundert. Und da sind wir ja, wo der Pater Ludwig von Will das Haus gebaut hat, die Kirche gebaut hat, sind wir im Jahr ungefähr 1650. Dass also der Glauben an die Immaculata Concepta schon manches Jahrhundert im Volk lebendig war, und dann, wo es reif genug war, ist dann die Verkündigung vom Dogma. Die zweite Sache in dem Heiligen Haus dann ist, Maria ist in dem Haus auch geboren. Dritte Sache ist, denn Maria ist von Anna in dem Heiligen Haus während 3 Jahre ernährt worden, bis sie nach der Legende dann als Tempelkind, als Tempel nach Jerusalem gegeben worden ist. Sie ist allenfalls wieder nach Nazareth zurückgekommen, das Heilige Haus, weil die Geschichte sagt dann, dass Maria in dem Heiligen Haus dann auch den Besuch gehabt hat vom Erzengel Gabriel. Und da kommt ja dann das bekannte Ereignis von der Visitation, von der Verkündigung von Maria. Dann Concepit Spiritus Sancto, vom Heiligen Geist empfangen, et verbum caro factum est. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das sind die 6 Ereignisse, die dann in dem Heiligen Haus stattgefunden haben. Ganz sicher ist auch in der Wallfahrt vom Hergiswald das Heilige Haus, das Loreto, die Loreto-Kapelle, der Mittelpunkt. Und ist auch wahrscheinlich der Ort, wo die Leute am liebsten reingehen und wo die Leute am liebsten gehen beten.
Was hat das für eine Verbindung mit der Loreto-Kapelle und diesen 6 Ereignissen und dem Rosenkranzweg?
Aha, ja. Da muss ich wieder zum Pater Ludwig von Will zurückkommen. Der Pater Ludwig von Will war ein Visionär. Der Pater Ludwig von Wyl hat die Idee gehabt, gleichzeitig, als er die Kirche gebaut hat, oder im Anschluss an den Kirchenbau, und da wären wir dann allenfalls im Jahr 1655, ungefähr 1655, hat die Idee gehabt, im Ergisald oben einen ganz gewaltigen Wallfahrtsort zu bauen, also nach oberitalienischem Muster, ein Sacromonte zu machen, einen heiligen Berg zu bauen. Und in dem heiligen Berg, das wäre dann in dem Land, wo zwischen der Kille jetzt vom Ergiswald und dem Bauernhaus oben, auf dem Hügel, auf dem Landwirtschaftsbetrieb, hat er 15 Kapellen bauen. 15 Kapellen und jede Kapelle mit dem Geheimnis vom Rosenkranz. Also, dort zumal 3 Rosenkränze, 3-mal 5 gibt 15 Kapellen. Und das Ober steht genau dort, wo jetzt das Bauernhaus steht und der Stall. Dort wäre dann ein grosses Pilgerhaus gewesen. Und der von Wyl hat mit der Regierung von Luzern die Verhandlungen gemacht, aber die sind dann nicht, es ist dann einfach nie verwirklicht worden. Wahrscheinlich dann auch nicht, weil dann der Pater von Wyl auch gestorben ist. Und so ein grosses Projekt hat dann wahrscheinlich niemand mehr wollen, realisieren. Und mit der Restauration von der Kirche ist dann in mir der Gedanke gekommen, wir könnten jetzt eigentlich nicht nur die Kirche restaurieren, sondern auch noch den Gedanken von Ludwig von Wyl wieder aufnehmen und die 15 Kapellen, die den Sacromonte bauen, aber in einer ganz anderen Form. Nicht mehr in eine Landschaft rein mit Kapellen, sondern auf unserem bestehenden Prügelweg die 15, beziehungsweise mittlerweile halt jetzt 20, weil der Papst Johannes Paul II. Ja, der lichtvolle Rosenkranz dann geschenkt in der Kirche, sind dann halt jetzt 20 solche Stele entstanden auf dem Prügelweg, und das ist jetzt der sogenannte Rosenkranzweg.
Wieso heisst das Prügelweg?
Der Name ist wahrscheinlich Jahrhunderte alt. Das ist sicher ganz, ganz ein alter Name. Und Prügelweg heisst einfach, weil die Stufen, das sind 815 Stufen, die in die Ergiswaldkirche nur führen, weil die Stufen aber mit Prügeln gemacht sind. Prügeln, das sind so runde Holzstücke, wo man die Wege hineingebaut hat, damit sie wie eine Treppe in dem, wo der Prügelweg begann.
Können Sie etwas über Wunder erzählen?
Nein, eigentlich nicht. Noch vor der Restauration haben wir in der Loreto-Kapelle einige Ex-Voto-Tafeln gehabt, die so von Wundern erzählt haben. Wir haben dann ganz viele rausgenommen, sind nur noch sehr wenige übrig geblieben, die sind jetzt in der Hinterwand von der Loreto-Kapelle. Und das ist jetzt eine Frage, auf die ich kaum eine Antwort geben kann. Ich habe mich nie ganz damit auseinandergesetzt. Und ich meine, wenn es jetzt ganz konkrete so Wunder gibt, wäre es ja wahrscheinlich im Volksmund erhalten geblieben und in der Tradition. Aber also konkret hat man eigentlich nichts. Aber man lebt und man glaubt und vor allem auch die Tatsache, dass in den ersten Zeiten vom Ergiswald und dann vor allem in den ersten Zeiten auch vom Ludwig von Wyl, wo dann die Kirche gebaut war, ein sehr, sehr grosser Wallfahrtsbetrieb war. Da kann man lesen, das ist dann geschichtlich beleidigt, dass es Festtage gab und Ereignisse, wo bis zu 6-7 heilige Messen dort zumal im Ergiswald am Tag gefeiert worden sind. Mit unendlich viel Volk. Und das ist alles, das ist dann ein Zeichen einfach, dass die Leute dort zumal wahrscheinlich noch vielleicht konkrete Sachen ihrem Empfinden hineingehen.
Herr Kaplan Egli, können Sie uns etwas über Kirche selber, über die Architektur erzählen?
Der Kaplan von Wyl, der die Kirche gebaut hat, hat allenfalls auch etwas verstanden von Architektur. Er hat in der Kirche für die dazumalige Zeiten eine ganze gängige Struktur gegeben, die Kreuzform. Und die Ausstaffierung ist selbstverständlich barock. Das ist ein ganz grosses, gutes Beispiel vom Barock, von barocken Kirchen. Was besonders ist in der Kirche, was absolut besonders ist in der Kirche, das ist der sogenannte Bilderhimmel. der Bilderhimmel, wo mit der Orgelempore zusammen 324 Bildtafeln ausmacht. 324 Tafeln, die ganz geheimnisvoll sind. So genau gleich geheimnisvoll wie die lauretanische Litanei, wo man gebetet hat, du Pforte des Himmels, du Morgenstern, du Heil der Kranken, du, die lauretanische Litanei, wo der Name sagt, ja, in der heutigen Zeit noch ein letztes Überbleibsel ist von der ganzen lauretanischen Tradition von der Kirche, was ich vorhin nicht gesagt habe, durch das ganze Mittelalter durch, und das ist ja der Grund, warum der Ludwig von Will in der Kirche von Mergiswald so eine lauretanische Aspekt gegeben hat. Zu der Zeit ist die ganze Kirche mit der Liturgie und mit der Frömmigkeit und mit der, auch theologisch, sehr, sehr fest geprägt gewesen von Loreto. Und die lauretanische Litanei eben noch ein letzter Überbleibsel von dieser ganzen Tradition. Und dann darf man sagen, dass die 324 Bildtafeln von der Kirche von Mergiswald wie eine Entfaltung ist von dieser lauretanischen Litanei. Anstatt, dass es dann um die 30 oder 40 Anrufe hat, wo man der Maria zuschreibt, also du Pforte des Himmels, du Morgenstern, ist es dann im Bilderhimmel von der Kirche von Mergiswald eben 324 Tafeln. Alle geheimnisvollerweise reden von Maria und von der Rolle von Maria in der Heilsgeschichte.
So schön, wie uns jetzt der Herr Kaplan Egli die Kirche beschrieben hat und insbesondere den Bilderhimmel mit diesen 324 Bildtafeln. Wir machen eine erste Musikpause und zwar mit einem Maria-Lied. Nach dem Maria-Lied werden wir jetzt weiterfahren mit dem Interview mit dem Herrn Kaplan Egli. Er wird uns etwas über den Felixaltar jetzt erzählen.
Der Felixaltar ist wie fast wie ein Fremdkörper in dieser Kirche. Weil eigentlich ist die Kirche von Mergiswald aber ganz geprägt von der Menschwerdung Gottes, also vom Anfang vom Leben von Jesus. Von Maria, wie wir vorhin gesagt haben, von der Mutter von Jesus. Die Kirche zeigt ganz besonders, wie die Heilsgeschichte entstanden ist in der ersten Phase, die ganze Geschichte um die Geburt von Jesus. Und interessanterweise ist keine Darstellung oder kein Bild von der Geburt in Bethlehem redet. Das ist alles noch vorher passiert. Die Menschwerdung, die lauretanische Tradition, dort Menschwerdung Gottes sehr früh ansetzen und setzt eben einen ganz wichtigen Punkt auf Maria, wo uns Jesus geschenkt hat. Und dann im Verlauf, darf ich vielleicht auch geschwind als kleinen Satz geschwind einflechten, der Pater Ludwig von Will hat in seinem ganzen Leben, wenn er hin und her gewandert ist, er ist auch vielmal auf Rom gegangen, hat er alles immer im Zusammenhang mit dem Mergiswald gelebt. Mergiswald ist immer präsent gewesen in seinem Leben. Was könnte ich noch machen für den Mergiswald? Was wäre noch gut? Was würde noch dazu beitragen, dass der Mergiswald noch schöner und grösser wird? Tun wir uns wieder erinnern, wie er wollte das Akromonte bauen. Und dann ist ihm zu Sinn gekommen, er gesagt, als er einmal in Rom war, bei einer Visitation beim Papst, ist ihm dazu gekommen, dass er eigentlich auch die ganz letzten Dinge, also die Geheimnisse, die letzten Geheimnisse der christlichen Theologie, man müsste die Kirche nie bringen. Und die letzten Geheimnisse ist ja die Wiederkunft des Herrn am letzten Tag in Herrlichkeit. Und das hat er dann in die Felixkapelle hineingebaut, wo das Pendant ist von der Sakramentskapelle auf der anderen Seite, also in dieser Kreuzform, im anderen Seitenschiff. Und in der Felixkapelle hat er dann den Heiligen, den er von Rom heimgebracht hat, der hat nach geschichtlicher Überzeugung, hat er bei einem Besuch, den er in der Katakombe zu Rom gemacht hat, einen Heiligen heimgebracht. Mit dem Heiligen hat er dann den Namen Felix gegeben. und hat dann um den Heiligen herum den Felixaltar, die Felixkapelle gebaut. Und in die Felixkapelle hinein stellt er jetzt die Geheimnisse von der letzten Dinge, wie wir etwa das sagen. Das heisst Himmel, Hölle, Fegfeuer und letztes Gericht. Und das letzte Gericht, also das ist dann zuoberst oben auf dem Altar von der Felixkapelle, ist dann tatsächlich eine wunderbare Darstellung. Das letzte Gericht ist eigentlich etwas Wunderbares. Weil der von Wiel hat das letzte Gericht folgendermaßen dargestellt. Er hat selbstverständlich zuoberst oben, da ist der Heiland mit einem Wögli. In einer Hand hat er das Wögli. In der anderen Hand ist das Kreuz. Das könnte man einfach gerade lesen, dass das letzte Gericht und das Urteil über jeden einzelnen Mensch nicht nur mit der Hoge stattfindet, sondern auch mit dem Kreuz. Und das Kreuz ist ja das Instrument vom Heil der Menschheit. Kommt noch dazu, dass der Ludwig von Wiel zwei Heilige auf die Knie gestellt hat, unter der Szene vom letzten Gericht, Maria und der Johannes. Und das sind dann die gleichen beiden Heiligen auf dem grossen Querbalken, unter dem grossen Kreuz, auf dem Querbalken, der Kirche, im Kirchenschiff, unter dem Kreuz stehen, so wie es der Johannes im Evangelium aufgeschrieben hat. Würde also heißen, dass der Ludwig von Wiel gesagt hat, jeder, der das Gerichtsurteil von Jesus erfahren, steht unter der Fürbitte von Maria und von Johannes. Und da sage ich aber, also für was haben wir denn noch Angst vor dem letzten Gericht? Wir haben das Kreuz, wo Jesus gestorben ist, und wir haben die Fürbitte von Maria und von Johannes.
Herr Kaplan, irgendwie können Sie uns etwas erzählen über die Stigmatisation vom heiligen Franziskus?
Ja, das ist ja auch eine Darstellung in der Kirche vom Hergiswald, die überrascht. Manchmal Leute, die da fragen, was sind das auch für Seile da, die vom Kreuz her zu dem Heiligen übergehen dort. Muss ich zuerst sagen, dass der Ludwig von Wiel allenfalls sein Orden Kapuziner und sein Ordensgründer, der Franziskus von Assisi, unermesslich gern gehabt. Man könnte auch übertrieben sagen, dass die Kirche vom Hergiswalde ein Kapuzinerheiligtum ist, weil da hat es alle Gründermitglieder vom Kapuziner oder sind da irgendwie dargestellt. Und selbstverständlich der Franziskus. Und selbstverständlich hat dann der Ludwig von Wiel wollen zeigen, dass mein Ordensgründer, der Franz von Assisi, ist dann ganz ein privilegierter Heiliger. Der hat sogar noch das Stigma von Jesus auf seinem Heiland bekommen. Und damit das sehr sichtbar ist, hat er dann, übrigens gibt mir jetzt gerade noch Gelegenheit zu sagen, dass er auf dem Kreuz, wo im Mittelpunkt, also auf dem Querbalken, ganz gross und sichtbar dargestellt ist, dass an dem Kreuz hängen zwei Jesus. Auf der Seite, wo man reinkommt von hinten, der gekreuzigte, der blutende Heiland. Und auf der anderen Seite, aber auf dem gleichen Kreuz, ist dann der erhöhte Heiland, der seraphische Heiland. Und es ist dann interessant, dass der seraphische Heiland Franziskus Stigma gegeben hat. Und da könnten wir auch rückschliessen, was unserer christlichen Theologie aber auch sehr wichtig ist. Wir dürfen nicht beim blutenden Heiland stehen bleiben, sondern wir müssen immer auch zum erhöhten Heiland kommen, der wieder in der Herrlichkeit vom Vater ist. Und der erhöhte Heiland, der ganze Heiland, der mit der ganzen Heilsgeschichte, hat dann in Franziskus das Stigma gegeben.
Herr Kaplan Egli, können Sie etwas über die besonderen Anlässe hier in Hergiswald erzählen?
Mhm. Traditionsgemäß der wichtigste Anlass seit wahrscheinlich seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, ist der 15. August, Mariaaufnahme in den Himmel. Man liest in den alten Schriften, dass ursprünglich das eigentliche Patrozinium Geburt von Maria ist. Der 8. September wäre eigentlich, und die Kirche würde das ja so dokumentieren, ist doch das Relief von der Geburt von Maria unmittelbar beim Hochaltar. Jeder Priester, der am Hochaltar Mess geführt hat, hat Mess geführt vis-à-vis von der Geburt von Maria. Das zeigt noch einmal, wie die lauretanische Tradition eben das Medium, wenn ich das Wort darf brauchen, Maria in der Heilsgeschichte, sehr fest unterstreichen. Denn alle Mariafeste selbstverständlich sind im Hergiswald oben mehr oder weniger gefeiert. Gegenwärtig, als ich nicht oben war, haben wir einen Ansatz gehabt, wir wollen den 8. September wieder vermehrt in den Mittelpunkt drücken. Ist sehr schwierig, weil halt einfach der 8. September nicht feiertig ist, sondern eben der 15. August. Und so ist jetzt halt, es ist auch nicht schade, es ist auch recht so, so ist jetzt halt der 15. August zum Hauptpatrozinium.
Herr Kaplan Egli, herzlichen Dank für die interessanten, spannenden Ausführungen. Also ich bin jetzt richtig berührt worden. Ich habe das Bedürfnis, jetzt in die Kirche zu gehen, an den Gottesdienst, den Sie werden heute zelebrieren werden. Ja. Und in dem Sinne auch können die Loreto-Kapelle auf mich wirken lassen.
Das war eine sehr schöne, informative Darstellung über das Wallfahrtsort Hergiswald vom Herr Kaplan Egli. Aber ich wollte jetzt gleich mal noch wissen, was meint denn da das Fussvolk? Und habe einige Wallfahrtsleute befragt.
Hoi, weißt du auch etwas über die Loreto-Kapelle?
Nein, nicht so viel.
Kommst du von Hergiswald?
Ja, also wir sind hier mit zu administrieren.
Tust du administrieren?
Ja.
Und was ist da so speziell an dem Ort?
Die Kirche ist so schön und es hat Bilder an der Tilly oben.
Wieso kommen Sie hier hin?
Wir fahren praktisch jeden Sonntag hier im Hergiswald zu Kirche. Hergiswald bedeutet uns eben sehr viel als Kraftort. Und auch mit dem Franz Josef Egli und der ganzen Gemeinschaft, die hier ist, es passt einfach.
Was gibt Ihnen der Ort?
Er gibt uns sehr viel Kraft. Wir sind auch gläubige Leute. Und in dem Sinne bietet das auch ein gutes Ambiente für unsere Religiosität, also für die Ausübung von dem Glauben.
Sie kommen hier auf Hergiswald. Wieso kommen Sie hier hin?
Ich bin Organistin. Ich bin eingeladen worden zu spielen. Manchmal orgel ich hier, ja.
Was gibt Ihnen dieser Ort?
Dieser Ort gibt mir Kraft, auf jeden Fall. Und es ist schön hier. Ich wohne hier in Schwarzenberg. Und es ist immer wieder schön, hier zu spielen. Es war eine sehr kleine Orgel, aber es ist trotzdem schön.
Sie kommen hier hin, nach Hergiswald. Wieso kommen Sie?
Weil meistens ein ökumenischer Gottesdienst ist um 10 Uhr in der Stadt Luzern. Und dann, wir möchten dann eine Eucharistie. Darum sind wir hergekommen.
Wieso kommen Sie denn hier hin?
Wir haben hier geheiratet. Darum haben wir natürlich einen speziellen Bezug zu dieser Kirche. Und ja, wir sind in der Kennenlernphase von unserer Beziehung, sind wir immer wieder mal da gegangen und sind, wo wir runtergelaufen sind, in die Kirche rein und haben ein paar Gebete gemeinsam gemacht und haben dort die Natur genossen. Das ist eigentlich die Beziehung zu der Kirche, wo wir haben, ja.
Was meint Ihr Mann dazu?
Ja, die Kirche ist sicher speziell in der Natur von der Aussicht und es ist wirklich ein Wallfahrtsort, ein Ort, wo man Ruhe findet und eben, wir haben auch hier geheiratet. Und da ist doch speziell eine Mariakirche und aus dem Grund aus zieht es uns immer wieder mal durch, so wie heute, wo man nach der Kirche auch wieder in die Natur raus noch wandern und die Natur geniessen kann. Und ja, so ein bisschen das, was immer wieder bewegt, hierher zu kommen.
Sind Sie jetzt hier aufgepilgert?
Ja.
Aufgrund von was sind Sie jetzt hier aufgepilgert?
Ja, der erste Ausschlag war schon wegen dem Auto. Zu viel Verkehr, kein Parkplatz, nichts, wir lassen das Auto daheim. Und der zweite war, es ist ein Meditationsweg hier rauf. Also man kommt besser vorbereitet in die Messe, als wenn man vom Auto aussteigt und in die Kirche hineingeht.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sind wir am Ende von unserer Reportage angelangt und wir sind aber jetzt noch beschenkt worden nach der Befragung der Pilger mit einem wunderbaren Glockengeläut und auch einigen Texten, die uns vorgespielt wurden, ist von der Organistin. So haben sie sich jetzt einmal können ein Bild machen, wie das überhaupt tönt in der Kapelle. Ja, und ich habe mir sagen lassen, dass auch Nicht-Katholiken hier aufpilgern. Es sind nämlich vor einigen Wochen 50 Gemeinderäte von der sogenannten Pilatus-Gemeinde hier aufgekommen und haben eine Führung gemacht. Also viele werden auch angeboten und sie können die Informationen über unter www.hergiswald.ch und nicht nur die Informationen, sondern es ist sehr informativ beschrieben auch über die Geschichte, die Entstehung von dem Wallfahrtsort. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen jetzt sehr, dass Sie nach dieser Reportage das Bedürfnis verspüren, einmal den Gnadenort am Fuß von Pilatus besuchen zu gehen. Dass Sie auch den wunderbaren Rosenkranzweg mit diesen 815 Stufen aufpilgern und so dann könnt der Bilderhimmel von der Menschwerdung mit den 324 Bildertafeln bewundern. Ich möchte in dem Sinn die Reportage beenden und zwar mit einem Gebet von unserem Heiligen Vater, der Benedikt XVI. In Loreto, wo er anlässlich im Rahmen von einer Tagung mit Jugendlichen in Italien gebetet hat. Es liest uns vor, der Pater Gottfried Ecker.
Maria, Mutter des Ja, du hast Jesus gehört und kennst den Klang seiner Stimme und das Klopfen seines Herzens. Morgenstern, sprich uns von ihm und erzähle uns deinen Weg, um ihn auf den Weg des Glaubens zu folgen. Maria, die du in Nazareth mit Jesus wohntest, präge unserem Leben deine Gefühle ein. Deine Fügsamkeit, dein hörendes Schweigen und lass das Wort in Entscheidungen wahrer Freiheit erblühen. Maria, sprich uns von Jesus, damit die Frische unseres Glaubens in unseren Augen erstrahle und das Herz dessen erwärme, der uns begegnet, wie du es getan hast, als du Elisabeth besuchtest, die sich im Alter mit dir über das Geschenk des Lebens freute. Maria, Jungfrau des Magnificat, hilf uns, die Freude in die Welt zu tragen und wie in Kana sporne jeden jungen Menschen, der sich im Dienst an den Brüdern und Schwestern einsetzt, dazu an, nur das zu tun, was Jesus sagen wird. Maria, Mutter Gottes von Loreto, Pforte des Himmels, hilf uns, den Blick nach oben zu richten. Wir wollen Jesus sehen, mit ihm sprechen, alle seine Liebe verkünden. Und dazu segne euch auf die Fürbitte Mariens der allmächtige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Zum Abschluss ein Lied, Licht ist ein Kleid, und zwar das ganz im Sinn vom Künstler vom Rosenkranzweg, wo der Weg bezeichnet hat als Aufstieg zum Licht.
Licht ist ein Kleid, du bist prächtig geschmückt.